Ja, zunächst wird es jetzt erstmal so sein, dass ihr euch ans Fränkische gewöhnen müsst. Ich hoffe, das wird gelingen. Dann steigen wir gleich mal ein.
Beppo, der Straßenkehrer. Beppo, der Straßenkehrer, tat seine Arbeit gern und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig. Bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein Weilchen stehen und blickte nachdenklich vor sich hin. Und dann ging er wieder weiter. Schritt, Atemzug, Besenstrich.
Beppo, der Straßenkehrer, tat seine Arbeit gut und gründlich. Und er wusste, dass es eine notwendige Arbeit war. Gott hat uns berufen zum Dienst. Jeden von uns. Wissen auch wir, dass es eine sehr notwendige Arbeit ist, die wir tun sollen? Und machen wir sie genauso gut und gründlich und auch gern wie Beppo? Wenn ich ins Evangelium schaue, dann heißt es in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Gott ist derjenige, der uns erwählt zum Dienst. Wie geht es uns mit unserem Dienst in unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, bei unserem Nächsten? Ist der Dienst etwas, was uns wirklich im Herzen liegt? Oder ist der Dienst etwas, was wir tun müssen? Gott hat jeden von uns erwählt, jeden Einzelnen. Und jeder von uns hat einen ganz bestimmten Dienst zu tun, aufgrund seiner Gaben und Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit. In Epheser 2, Vers 10, da heißt es, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Für mich ist dieser Text ein starkes Stück. Erst ist es so, dass ich weiß, Gott ist derjenige, der mich geschaffen hat. Ich weiß, Gott ist derjenige, der mir Gaben und Fähigkeiten und meine Persönlichkeit gegeben hat. Und dann heißt es hier im Epheser-Text, Gott hat im Voraus schon meine guten Taten bestimmt. Wunderbar. Eigentlich müsste alles ganz locker klappen. Ist ja schon alles vorgeplant. Ich gehe mal heute erstmal zurück in meine Anfänge in der Adventgemeinde. Ist jetzt ein ganzes Stück über 20 Jahre her. Als ich damals zur Adventgemeinde kam, war das Gemeindezentrum der Gemeinde Gunzenhausen. Es ist das Obdachlosenhaus und in diesem Obdachlosenhaus waren zwei Räume für die Adventgemeinde. Ansonsten war in diesem Haus, Familien untergebracht, mit denen man sonst nicht unbedingt Kontakt hat. Dort waren Alkoholiker, dort waren Prostituierte, dort waren sozial Schwache und eigentlich war so eine Ecke, in die man nicht gehen möchte. Als ich so eine Zeit lang die Adventgemeinde kennengelernt habe, da habe ich gesehen, welchen Schatz es dort gibt in dieser Gemeinde. Das eine war, Evangelium noch mal ganz neu zu verstehen, obwohl ich eine überzeugte evangelische Christin war, war noch ganz viel im Wort Gottes, was ich in dieser Adventgemeinde kennenlernen durfte. Und das andere war die Gesundheitsbotschaft. Und irgendwo hatte ich so den Eindruck, man müsste das, was da so am wertvollen ist in dieser Adventgemeinde, anderen Menschen weitergeben. Aber ich muss euch sagen, für mich war es damals tatsächlich so, dass ich gedacht habe, in diesem Obdachlosenhaus ist es ordentlich schwer, die Menschen herzubringen. Dennoch war es so, dass wir angefangen haben, dort Kurse zu machen. Und zu dem Zeitpunkt damals, ganz frisch in der Adventgemeinde, habe ich eine relativ einfache Aufgabe bekommen. Die Aufgabe war einfach, dass ich einen Besen in die Hand bekommen habe. Und immer wenn ein Kurs war, dann musste ich erstmal losgehen, muss da draußen die Treppe sauber machen, den Vorhof kehren, den Gang kehren und einfach den Weg frei machen. Das war die leichteste Übung in all den 20 Jahren, seitdem ich Adventistin bin. Es war oftmals so, dass die Menschen kamen zum Kurs und bis wir wieder rausgekommen sind, war draußen im Gang eine zerbrochene Flasche oder es waren irgendwelche Schmutztücher oder wie auch immer rumgelegen oder es war draußen am Gang ein großer Streit von irgendeiner Familie. Und so war es doch schwer, die Menschen dorthin zu kriegen. Irgendwann hatte ich einen Traum. Einen Traum vom Gesundheits- und Gemeindezentrum, das an irgendeiner Stelle in Gunzenhausen steht, wo die Menschen hinkommen können, das schön ausschaut, wo der Weg frei ist. Und es war tatsächlich ein Traum, wo ich so ein Haus gesehen habe. Dann habe ich angefangen, darüber zu beten und Gott zu fragen, ob das von ihm ist oder ob das nur so ein Wunschtraum von mir wäre. Und ich habe das ein paar Geschwistern erzählt und wir haben angefangen zu beten. Wir haben gearbeitet, es hat sich weiter nicht viel getan. Dann war es so, dass ich mich ein bisschen mehr mit der Gesundheitsbotschaft beschäftigt habe. Und dann kam mir das erste Mal dieses Zitat von Schwester Weid zu Ohren. In diesem Zitat ist es eigentlich eins, das wir vom Deutschen Verein für Gesundheitspflege so als unser Leitmotiv haben. Da heißt es, und Jesus ging, mischte sich unter die Menschen, als einer, dem nur ihr Bestes am Herzen lag. Er zeigte ihnen seine echte Teilnahme, diente ihren Bedürfnissen und bat erst dann, komm und folge mir nach. Dieses Wort, und Jesus ging, hat mich damals beschäftigt. Ich habe so gedacht, okay, wir sind hier in unserem Obdachlosenhaus. Die Menschen kommen, manche kommen auch nicht, schon aufgrund des Gebäudes. Vielleicht auch, weil sie Angst haben, weil das die Adventisten sind. Und ich habe gedacht, okay, Jesus geht. Er geht dorthin, wo die Menschen sind. Er wartet nicht drauf, bis sie in die Gemeinde kommen, sondern er geht hin zum Platz des Geschehens, zum Marktplatz. Und so haben wir uns gedacht, okay, wenn die Menschen so schwer zu uns kommen, dann gehen wir dorthin, wo der Marktplatz ist. In Gunzenhausen wurde ein Zentrum geschaffen, das heißt Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden. Und dann haben wir gedacht, okay, da passen wir rein. Da gehen wir hin mit unserem DVG-Angebot. Neben uns war ein Fitnessstudio, es war jemand, ein Heilpraktiker, es ist Tai Chi und Shiatsu angeboten worden. Und mittendrin waren wir mit unseren Gesundheitsangeboten vom DVG unter dem Motto biblisch fundiert, wissenschaftlich untermauert, frei von Esoterik. Und das Ganze hat wunderbar funktioniert. Wir waren mitten am Marktplatz und die Menschen sind gekommen. Sie haben uns kennengelernt und sie haben unsere Gesundheitsangebote wahrgenommen. Das ging so eine ganze Zeit lang und irgendwo war doch dieser Wunsch immer noch da von diesem echten Gemeinde- und Gesundheitszentrum. Und es war auch so in mir dieser Wunsch, dass doch diese beiden Sachen wieder besser verknüpft werden, damit zu erkennen ist, dass diese Gesundheitsbotschaft und diese Botschaft von der Adventgemeinde, das Evangelium, zusammengehören. Und wir haben weiter gebetet und das Ganze hat genau 10 Jahre gedauert. Nach 10 Jahren hat Gott unser Gebet erhört. Man muss dazu sagen, wir waren damals eine Gemeinde mit 15 Gemeindegliedern und davon waren mehr als die Hälfte, ich sag mal 60, 70 aufwärts. Also nur, dass man sich das so vorstellen kann. Wir haben auf jeden Fall gebetet und Gott hat uns eines Tages einen Platz gezeigt. Da war eine große Halle drauf, eine Fliesenhalle. Und er hat gesagt, hier sollt ihr eine Evangelisation machen und hier sollt ihr eine Kindergesundheitswoche machen. Das war 1999. Ich habe dann gesagt, lieber Gott oder Herr Jesus, wie sollen wir das machen? Guck mal die Gemeinde an, du siehst, wie viele Leute da sind. Wer soll das tun? Und Jesus hat ganz einfach gesagt, Gelinde ist ganz einfach. Das mache ich und du und alle, die ich dir noch schicke. Ich dachte, okay, wenn du das machst, dann wollen wir das anpacken. Dann haben wir die erste Kindergesundheitswoche ausgeschrieben Und zu dieser ersten Kindergesundheitswoche kamen 45 Kinder. Als ich das ausgeschrieben hatte, hatte ich noch keinen Helfer. Aber bis zum Beginn von der Kinderwoche hat Gott mir 8 Helferinnen geschenkt, die das wunderbar gemacht haben. Für die Evangelisation war es das Gleiche. Wir waren ganz wenig. Aber Gott hat uns bis zu diesem Zeitpunkt dorthin genau so viel Helfer geschenkt, wie wir brauchten. Und wir waren mit einem Mal bekannt in der Stadt. Durch die Kinderwoche, durch die Evangelisation und wir durften auch eine erste Taufe haben aus dieser Evangelisation. Dann war es so, dass wir jetzt diese Halle hatten, aber das war ja wirklich auch wieder eine alte Halle. Und dann hatten wir nochmal gebetet in der Gemeinde und dann hatten 3 Geschwister unabhängig voneinander diesen Platz gesehen, wo diese Halle steht, dass Gott sagt, da soll euer neues Gemeinde- und Gesundheitszentrum entstehen. Eigentlich schwer vorstellbar, wie das funktionieren soll, aber Gott hat das Ganze auf jeden Fall so gemacht. 10 Jahre später haben wir dieses Zentrum von Gott geschenkt bekommen. Es hat jemand spendiert, der kein Adventist ist, der hat dieses Geld gegeben. Das wäre eine Geschichte für sich, das jetzt alles zu erzählen, wie das alles war. Es war auf jeden Fall so, ein kleiner Ausschnitt. Als ich vom Vereinigungsausschuss dieses Projekt vorstellen sollte, da hat der Vereinigungsvorsteher zu mir gesagt, wenn du so ein großes Projekt haben willst, dann ist nächsten Sonntag Vereinigungsausschuss, da kannst du das vorstellen, aber du musst eine Planung und eine Kostenbetrachtung mitbringen. Da habe ich gedacht, wunderbar, noch eine Woche Zeit und ich soll ein ganzes Gemeinde- und Gesundheitszentrum planen und ich soll wissen, was es kostet. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Nächsten Tag bin ich zur Arbeit, ist mir jemand ins Auto gefahren, der war ganz verunsichert und hat gesagt, seine Versicherung ist momentan nicht in Ordnung, er kann mir diesen Schaden nicht bezahlen. Dann gab er mir eine Visitenkarte und er war Architekt. Das Problem war gelöst. Er hat innerhalb von einer Woche einen Plan gemacht für ein Gemeinde- und Gesundheitszentrum mit Kostenberechnung und am folgenden Sonntag konnte ich meine Projektbeschreibung und das alles beim Vereinigungsausschuss vorlegen. Der Ausschuss hat gesagt, es ist unmöglich, dass wir 2 Millionen D-Mark eine Gemeinde mit 15 Gemeindegliedern geben. Das können wir nicht verantworten. Dann war dort ein alter Bruder, der hat gesagt, wir haben jetzt diese Geschichte gehört, was diese Schwester erzählt hat. Bevor wir abstimmen, wollen wir einfach niederknien und beten und hinterher nichts mehr drüber reden. Und das, was rauskommt, so soll es sein. Alle waren einverstanden, alle sind niedergekniet, haben gebetet. Und nach dem Gebet ist abgestimmt worden und der ganze Vereinigungsausschuss hat zugestimmt. Das heißt, ich bin an diesem Abend heimgefahren und wusste, jetzt bekommen wir als Gemeinde mit 15 Gliedern 2 Millionen D-Mark für ein Gemeinde- und Gesundheitszentrum. Ich war auf der einen Seite voll Freude und auf der anderen Seite war es eine riesengroße Last zu wissen, jetzt ist es genehmigt, wir können loslegen. Aber jetzt kommt ja auch die Verantwortung, damit umzugehen. Die Spendengelder waren geknüpft an die Auflage, dass es keine normale Adventgemeinde sein darf, sondern ein Zentrum, was den Menschen der Stadt dient. Und so haben wir unsere Gaben und Fähigkeiten eingebracht, Schritt für Schritt. Und so durfte sich dieses Gemeindezentrum innerhalb von kurzer Zeit in ein wirklich lebendiges Gemeinde- und Gesundheitszentrum verändern. Ihr seht hier ein paar Bilder drauf. Die Angebote, die sind dann ganz bunt geworden. Aber es jetzt Kochkurs war oder Gewichtsreduktion oder Raucherentwöhnung, die Kindergesundheitswoche, querbeet, haben wir alles angeboten und es ist sehr gut angenommen worden. Hier ist ein Bild von der Kindergesundheitswoche 2009. Wir haben also seit dem Jahr 1999, wo die erste Woche war, jedes Jahr diese Kindergesundheitswoche gehabt, immer zum gleichen Zeitpunkt. Und in jedem Jahr kamen 50 Kinder. Und immer am Sabbat haben wir ein Abschlussfest, wo alle Kinder kommen, die Eltern kommen, wo wir dann ins Gespräch kommen und wo sie letztendlich alle einmal in die Adventgemeinde kommen. In diesem Jahr war es so, dass wir 70 Anmeldungen hatten. Wir konnten nur 50 nehmen. Und wir haben bereits für 2010 die Vormerkungen, damit die Kinder bei dieser Kindergesundheitswoche teilnehmen können. Das heißt, es ist schon ein fester Bestandteil geworden, in unserer Stadt. Dann gibt es Angebote wie Nordic Walking zum Beispiel, was ganz einfach ist. Und man könnte vielleicht sagen, naja, Nordic Walking, was hat das jetzt mit unserer Gesundheitsbotschaft zu tun? Ich kann euch sagen, dieses Nordic Walking ist etwas, was bei manchen ganz, ganz tief geht. In dieser Stunde Nordic Walking kann man wunderbar Seelsorgegespräche führen. Die Menschen schütten ihr Herz aus, wenn man mit ihnen unterwegs ist. Der Alpensee ist direkt hinter unserem Gemeindezentrum. Und sie kommen von Woche zu Woche und jeden Tag erzählen sie mehr. Und irgendwann kommt auch die Frage nach dem, wer ist denn jetzt der DVG? Wie hängt der DVG mit der Gemeinde zusammen? Und oftmals kommen dann auch Glaubensgespräche. So ein Zwischenstück ist das DVG-Frauenfrühstück. DVG-Frauenfrühstück findet regelmäßig statt und ist eigentlich so eine Brücke vom Gesundheitsseminar zum Gottesdienst oder zum Geistlichen. Frauenfrühstück hat immer eine Mischung zwischen der Gesundheitsbotschaft, aktuell relevant für den Alltag, das Ganze untermauert wieder mit Geistlichen von dem, was uns Gott oder was die Bibel uns dazu sagt. Wir haben es also oft erlebt, dass Menschen erst zum Kochkurs oder zur Gewichtsreduktion kommen, dann zum Frauenfrühstück und vom Frauenfrühstück dann zum Hauskreis oder auch zum Gottesdienst. Dann durften wir in dieser Zeit auch ganz viele Schulprojekte machen. Das heißt, wir waren in der Grundschule, haben dort in 10 ersten Klassen oder erste bis vierte Klasse ein Projekt mit dem Dr. Kohldampf gemacht. Wir durften in der Hauptschule ein Projekt für endlich frei, also für rauchfreie Schule machen und sind auf die Art und Weise ganz schnell in der ganzen Stadt bekannt geworden. Wir können hier jetzt viel erzählen, aber so viel will ich gar nicht erzählen, sondern nur, wie sich das Ganze entwickelt hat mit einer Gemeinde von nur 15 Gliedern und wo ganz viele Ältere dabei sind. Diese Älteren konnten nicht arbeiten in dem Sinn, aber diese Älteren waren diejenigen, die viel gebetet haben. Und das haben wir, die wir gearbeitet haben, immer wieder spüren dürfen. Es hat sich also ganz viel aus dem Ganzen ergeben. Und im Jahr 2004, also 4 Jahre später, war es so, dass wir etwa 1000 Besucher hatten in dem Jahr 2004. Einfach, dass ihr euch mal so eine Größenordnung sehen könnt, wie viele Leute in unser Zentrum gekommen sind. Wir hätten das in unserem alten Obdachlosenhaus wahrscheinlich nie gehabt, dass 1000 Besucher in einem Jahr in unser Haus gekommen wären. Wir durften da auch viele Kontakte knüpfen und wir haben dann auch geguckt, dass es ganz bewusst so war, dass Adventgemeinde und DVG miteinander in Verbindung treten. Dass die Menschen wissen, der DVG ist ein Teil von der Adventgemeinde. Die beiden gehören zusammen. Und wir durften dann die Erfahrung machen, als wir auch 2004 eine Evangelisation hatten, nämlich Jesus, dass 80% der Gäste, die gekommen sind zur Evangelisation, Personen waren, die vorher in irgendeinem Gesundheitskurs waren. Das heißt, hätten die vorher nicht einen Gesundheitskurs gehabt, wären sie wahrscheinlich nie zu dem Jesus gekommen. Und so war es uns dieses Anliegen, das zu verbinden. Ich hatte ein Trauerbewältigungsseminar mit 16 Frauen. Das war ein sehr schwieriges Trauerseminar. Sie hatten alle ihre Angehörigen nicht durch einen, ich sag mal, normalen Tod Abschied genommen, sondern es war durch Suizid, durch Erkrankung oder durch einen Unfall. Also das heißt wirklich alles ganz schwerwiegende Fälle. Von den 16 Frauen sind 8 Frauen hinterher zum Hauskreis gekommen, um das Wort Gottes mit uns zu studieren. Und so haben wir hier immer wieder diese Brücke gebaut. Und solange wir dieses Prinzip beibehalten haben, so zu arbeiten wie der Beppo, hat alles wunderbar funktioniert. Das heißt, dieses Arbeiten, Pause machen, durchatmen und wieder weiterarbeiten. Und dieses Pause machen, das bedeutet für mich, immer wieder in die Stille zu gehen und zu fragen, Herr, was ist der nächste Schritt? Was sollen wir tun? Und wenn wir das gemacht haben, dann hat alles wunderbar funktioniert. Ihr kennt es bestimmt, wenn die Dinge von selber laufen, wenn man denkt, es ist alles selbstverständlich, dann bleibt manchmal diese Abhängigkeit von Gott ein bisschen auf der Strecke. Weil man ja denkt, das geht sowieso alles von selber. Das hatten wir dann auch erlebt, dass wir auf einmal eine Phase hatten, wo es nicht mehr ganz so toll ging. Und wir mussten dann merken, okay, wieder einen Schritt zurück, langsam machen, wieder nach oben, fragen, was ist der nächste Schritt? Und in dem Moment, als wir das getan haben, ging es wieder weiter. Wir konnten eigentlich letztendlich immer wieder dieses Wort erleben, was Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wenn ich dabei bin, dann sind euch keine Grenzen gesetzt, dann könnt ihr viel erreichen. In diesen Jahren von unserem DVG-Zentrum, wir feiern heuer das 10-jährige Bestehen, konnten wir mit vielen, vielen Menschen Kontakte knüpfen und vielen Menschen Gutes tun, viele Menschen, die so einen Neuanfang erleben durften. Ich hatte mal eine Frau zum Gewichtsreduktionskurs, die war ganz, wie soll ich das ausdrücken, widerspenstig, würde ich mal sagen, als sie kam. Die war total negativ. Und eigentlich habe ich schon gedacht, ich müsste sie aus dem Kurs rausnehmen. Ich habe dann mit ihr gesprochen. Sie kam dann in der nächsten Woche wieder und hat sich komplett verändert, hat diesen Kurs mitgemacht, hat auch wunderbar abgenommen, sich verändert. Nach einem halben Jahr ist ihr Mann gekommen zu mir privat an die Haustür, hat einen Blumenstrauß gebracht und hat sich bedankt für seine neue Frau, die er bekommen hat. Das sind einfach schöne Erfahrungen, wo man sieht, Menschen verändern sich total, wenn sie verstehen, welche wertvolle Botschaft wir haben. Diese wertvolle Gesundheitsarbeit, so nenne ich sie jetzt mal einfach, nicht nur deswegen, weil ich vom DVG komme, sondern weil ich glaube, dass wir damit wirklich einen ganz, ganz wertvollen Schatz haben, wo wir Menschen helfen können im Alltag und wo wir was in der Hand haben, was wir wunderbar mit der frohmachenden Botschaft des Evangeliums verknüpfen können. Das machen wir nicht hier in Gunzenhausen alleine, sondern ich habe hier jemanden, den Emil Kanef, okay? Und der wird uns jetzt mal erzählen, wie das bei ihm läuft.
Dankeschön. Also ich bin Emil Kanef und gemeinsam mit Fabian Loser und 4 Gemeinden in Ostschweiz, von St. Gallen bis Chur, versuchen wir, den Weg für die Leute von heute frei zu machen. In dem Sinne organisieren wir Vergebungsseminare und zurzeit läuft ein Vergebungsseminar mit der Gemeinde Chur. Und ich würde sagen, dass wir als Gemeinde Buchs erleben dieses Seminar auch als ein freier Weg für Leute von heute. Es ist ein Segen, nicht nur für den Team, sondern auch für die ganze Gemeinde, weil die ganze Gemeinde beteiligt ist. Mehrere Abende sitzen wir da im Vortragssaal mit den Teilnehmern, die schon 30 Teilnehmer sind. Aber die Gemeinde sitzt in der Gemeinde und betet, dass es gut verläuft. Und auch in der Vorbereitung hat die Gemeinde sich entschlossen, für diese einzelne Person zu beten. Es hat mich heute sehr gefreut, ein Bruder hat mich gefragt, als diese Namen für Gebet verteilt wurden, er hat die Gemeinde Buchs besucht. Und er hat einen Namen auch gezogen und hat mich gefragt, wie es dieser Person geht. Natürlich ist es nicht so einfach. Und wir haben erlebt, dass am Anfang die Menschen nicht so offen waren. Sie sollten ihre Verletzungsgeschichte erzählen, und sie haben Hemmungen gehabt. Viele von den Teilnehmern haben gesagt, ich habe keine besondere Geschichte. Und dann fangen sie an zu erzählen. Und dann erzählen sie so, wie sie es damals erlebt haben. Mit Tränen, mit Schmerzen und mit Worten, die man nicht jeden Tag hört. Und es ist uns bewusst, es sind keine Erfahrungen, die wir in der Gemeinde erzählen oder Erfahrungen in Lobpreisteil, wo man einen Sinn findet, sondern es sind Leiden, die ganz echt aussehen und wir spüren, wie die Menschen belastet sind und wie sie diese Frieden, diese Freiheit brauchen. Nach dem dritten Abend haben wir schon gespürt, dass die Menschen sich geöffnet haben. Ein Vertrauen ist da entstanden, so Beziehungen sind auch entstanden und in den Pausen erleben wir, wie diese Leute lebhaft diskutieren. Sie erzählen von Geschichten, sie erzählen von Erlebnissen, sie erzählen auch das, was sie angewendet haben von unserem Seminar Und das macht mir auch manchmal leid, wenn ich diese Gespräche unterbrechen soll, aber das Seminar muss weiterlaufen. Eine Frau hat wegen zwei Todesfälle in der Familie nicht immer dabei sein konnte. Und ich habe sie geraten, dass sie mal den ganzen Seminar noch einmal macht, in einem späteren Zeitpunkt. Und sie sagt, nein, nein, diese Gruppe hier, diese Gemeinschaft, das gefällt mir. Ich möchte doch bleiben. Und wir sehen, dass es wirkt, dass es hilft, den Menschen frei zu werden. Viele von den Teilnehmern sagen, jedes Mal wird es doch besser. Und wenn sie diese Ratschläge, diese Möglichkeiten benutzen in ihrem Alltag, sie sagen, es funktioniert. Wir freuen uns, dass wir an diesem Seminar teilnehmen. Und vorgestern eine Person sagt, für 5 Abende hat mir das Seminar mehr gegeben als 1,5 Jahre bei meinem Psychotherapeuten. Das hat mich tief beeindruckt. Es lohnt sich, für die Menschen von heute einzusetzen. Und gestern habe ich ein Gespräch gehabt. Mit meiner Frau haben wir einen Besuch gemacht bei einer Person. Sie hat sich so geöffnet. Und man kann sagen, das ist keine Geschichte, das ist kein Leben, das ist eine Tragödie. Und sie fragt, wie kann ich jetzt vergeben? Was soll ich tun? Natürlich, ich kann nicht was anderes sagen, als das, was ich schon gesagt habe. Und wir haben einen Plan erstellt, wie sie vergeben kann. Und es ist nicht nur eine Person, wo sie vergeben kann, sondern es sind mehrere Personen. Menschen, die ihr ganz nahe stehen, die aber ihr Leben zugrunde gebracht haben. Und sie sagt, ich versuche das immer wieder, aber es klappt nicht. Was muss ich noch tun? Und da frage ich, sind Sie gläubig? Können Sie beten? Und sie sagt, ja, ich kann beten, aber es hilft doch nicht. Dann habe ich gesagt, okay, haben Sie hier eine Bibel? Ja, muss ich suchen. Gut, brauchen Sie nicht zu suchen, ich habe meine schon da. Und ich habe gelesen ein paar Texte aus der Bibel, wo Jesus sagt in Johannes 8, 36, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Sie ist in einer Familie, diese Person ist in einer Familie, die eine Geschichte hat über 900 Jahren. Wenn wir uns das vorstellen, 900 Jahren, können Sie nachfolgen, was die Vorfahren waren. Und da im Haus stehen so verschiedene Bilder, da sind Grafen, da sind Adels und alles Mögliche. Und trotzdem, das Leben ist kaputt. Und ich sage, alle diese Bilder helfen Ihnen nicht, sich von ihrer Last zu befreien. Aber hier, Jesus. Nehmen Sie ein Bild, zum Beispiel Jesus als Hirte. Er lade dich ein, komm zu mir, du so beladen und mühselig bist. Ich möchte dich befreien. Und sie fragt, und das hilft? Und da lese ich Psalm 50, 15. Ruf mich in Not an, und ich werde dich erretten und du wirst mich loben und preisen. So erleben wir Vergebungsseminar als Segen, als eine Befreiung für die Menschen, für die Leute von heute. Und es ist ein Segen für die Gemeinden, nicht nur für Bux, sondern auch für St. Gallen, für Heiden, für Chur, weil auch dort gibt es Geschwister, die für unser Seminar beten. Und wenn ich euch das jetzt erzähle, weiß ich, dass ihr auch für dieses Seminar beten werdet. Und wenn ihr den Stand von Liga Leben und Gesundheit besucht habt, habt ihr auch gesehen, wo noch Vergebungsseminare durchgeführt werden. Und Vergebungsseminare in Chur und Bad Ragaz stehen auch bevor. Das sind Möglichkeiten und Anlässe, wo wir beten können für die Ehre Gottes. Dankeschön.
Beppo, der Straßenkehrer, tat seine Arbeit gern und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. Aber es waren Gedanken ohne Worte. Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen, wie ein bestimmter Duft, an den man sich nur gerade eben noch erinnert, oder wie eine Farbe, von der man geträumt hat. Nach der Arbeit, wenn er bei dem Mädchen Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge und er fand die richtigen Worte. »Siehst du, Momo«, sagte er dann zum Beispiel, »es ist so, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen«, denkt man. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu eilen, und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst. Und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und es soll so sein. Und abermals, nach einer langen Pause, fuhr er fort. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie, und man ist nicht außer Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend, das ist wichtig.
Und dann fängt man an, sich zu eilen. So ähnlich war das bei uns in Gunzenhausen dann auch. Es lief alles wunderbar, es kamen immer mehr Menschen, aber die Mitarbeiter blieben die gleichen. Die Zuschauer blieben auch die gleichen, aber die Arbeit wurde mehr. Und irgendwie war dann mal so die Frage, wie kriegt man das Ganze hin? Die Menschen kommen, aber eigentlich haben wir gemerkt, wir haben gar nicht mehr richtig die Zeit, sie auch zu betreuen. Die Seminare kamen. Früher hatten wir die Zeit, jeden Einzelnen noch das Angebot zu machen, ihn auch persönlich zu betreuen, ihn zu einem Hauskreis einzuladen, ihn vielleicht auch in die Gemeinde einzuladen. Und auf einmal haben wir es nicht mehr geschafft. Dann haben wir angefangen, uns zu eilen. Man wollte immer noch mehr schaffen. Eine Schwester ist ausgefallen, die andere hat Nachwuchs bekommen, ein kleines Kind, also konnte auch nicht mehr mithelfen. Und bei einer Schwester stand die Scheidung an. Auf einmal waren die Arbeitskräfte weniger, die Arbeit scheinbar mehr. Und irgendwie hat das Ganze nicht mehr ganz so gut funktioniert. Für mich selber war es dann auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, so wie früher ist es nicht mehr. Früher war es einfach so, wenn ich gebetet habe, dann habe ich mit Jesus geredet, der hat mir den nächsten Schritt gezeigt, den habe ich gemacht, hat funktioniert und wir haben den Segen erlebt. Und es ist noch gar nicht allzu lang her, dass sich das Ganze ein bisschen zugespitzt hat. Es kam dann irgendwo so ein bisschen auch Frustration mit dazu, auch innerhalb von der Gemeinde. Und irgendwo, vielleicht kennt ihr das so, es waren dann immer die gleichen, die gearbeitet haben. Und man hatte so den Anschein, dass die anderen vielleicht nicht wollen. Und dann kam es irgendwie ein bisschen anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Am 2. Dezember 2009, also noch gar nicht allzu lang her, hatte ich mein 20-jähriges Taufjubiläum. An diesem Tag habe ich mir einfach nochmal Zeit genommen, um Bilanz zu ziehen. Ich habe mir nochmal angeguckt, was ist denn jetzt passiert in den letzten 20 Jahren. Ich war dankbar Gott gegenüber, was wir alles haben erleben dürfen, dass er uns dieses Zentrum geschenkt hat, so viele Kontakte geschenkt hat und dass die Gemeinde von 15 Personen aus 50 Personen wachsen durfte. Wir waren jetzt eine Gemeinde mit 50 Personen, aber irgendwie war es nicht mehr so ganz einfach, die alle unter einen Hut zu kriegen. Und so innerlich habe ich gesagt, Herr Jesus, irgendwo bräuchte ich mal Zeit, darüber nachzudenken und vielleicht auch Zeit, den Frust, der irgendwo in mir drin ist, zu verarbeiten. Schön wäre es, ich hätte mal so eine 40 Tage Wüstenwanderung. Einfach mal 40 Tage Auszeit. Kennt ihr sowas? So einen Wunsch mal zu haben, mal auszusteigen? Und dann war es so, dass ich so nachgedacht habe, wie war denn früher so mein Dienen? Und ich habe so gedacht, da warst du voller Freude. Da war diese Beziehung zu Jesus ganz eng und alles ging von selber. Und ich habe mich dann gefragt, ob dieser Satz nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, noch stimmt. Und das Ganze hat mich etwas nachdenklich gemacht und umso mehr ich Bilanz gezogen habe, habe ich gemerkt, ich lebe nicht, sondern ich werde gelebt von dem vielen, was um mich herum ist. Und an diesem 2. Dezember 2009 habe ich mein Tagebuch genommen und dann habe ich da reingeschrieben, Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du mir geschenkt hast die letzten 20 Jahre, was ich mit dir habe erleben dürfen hier. Aber ich spüre, dass dieses Feuer, das ich damals hatte und diese Liebe für die Menschen, die ich damals hatte oder vielleicht auch noch vor 2 Jahren hatte, dass es irgendwie aus mir gewichen ist. Und dass es mir auf einmal eine Last ist, das alles zu tun. Und ich habe zu ihm gesagt, egal was der Preis ist, egal was es kostet, ich wünsche mir nur eins, dass ich wieder sagen kann, nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Und ich habe in mein Tagebuch hineingeschrieben, ich möchte, dass dieser Satz wieder Wahrheit wird, egal welches Opfer es kostet und sei es mein Leben. Und als ich das reingeschrieben habe, haben meine Hände gezittert, denn ich wusste genau, Gott wird dieses Gebet erhören. Immer, wenn ich ernsthaft gebetet habe, wenn ich mich Gott ganz hingegeben habe, auf die Knie gegangen bin und ihn gebeten habe, dann hat er geantwortet. Ganz oft anders, als ich wollte. Aber er hat auch diesmal geantwortet. Schneller, als ich gedacht habe. Am 2. Dezember habe ich das ins Tagebuch geschrieben. Am 3. Dezember in der Früh wollte ich mit dem Fahrrad zum Zahnarzt fahren. Und auf dem Weg beim Fahrradfahren habe ich noch so im Gedanken gebetet und gesagt, lieber Gott, zeig mir das mit dir in der einen Sache. Soll ich das machen oder soll ich da lieber absagen oder das loslassen? Wenn ich das absagen soll und loslassen soll, dann bremst mich einfach aus. Und Gott hat mich ausgebremst, genau in dem Moment. Ich sah den Gehsteig vor mir, der kam immer näher und ich konnte nicht reagieren und ich fuhr mit meinem Fahrrad zu diesem Gehsteig und ich stürzte kopfüber runter und ich war eine Viertelstunde später beim Zahnarzt. Aber mit ausgeschlagenen Zähnen, mit einer Gesichtsverletzung, mit aufgeschwollenem Mund, sodass man überhaupt nicht röntgen konnte, mit einer Hand, die verletzt war, mit einem Ellenbogen, mit einem Knie, was verletzt war. Und dann wurden meine Zähne mal so ein bisschen provisorisch festgelegt oder festgemacht. Und eine halbe Stunde später war ich im Krankenhaus. Dann bin ich geröntgt worden, ob ich Schädelverletzungen habe. Und der Arzt, der sagte zu mir, ist sonst bei Ihnen alles in Ordnung mit Ihrem Kopf? Habe ich gesagt, naja, mit meinem Kopf, wie auch immer, wie man das nennt. Jetzt vom Unfall her glaube ich schon, dass der in Ordnung ist. Und dann sagt er, ja, den Unfall meine ich nicht. Ich sehe hier am Röntgenbild etwas, was mir nicht gefällt. An Ihrem Kopf, in Ihrem Schädel, da sind Aufhellungen drin, die gehören sich da nicht hin. Und er sagte, ich gehe davon aus, es könnte sein, dass Sie ein Plasmazytom haben. Plasmazytom ist eine bösartige Krebserkrankung der Immunzellen. Ich würde mal sagen, eine bösartige Knochenkrebserkrankung. Lassen Sie das möglichst schnell abklären. Ich sagte, okay, lieber Gott, wenn das die Antwort ist auf das Opfer, das ich bringen muss, dann wird sie jetzt heiter werden. Ich bin um 11 vom Krankenhaus heim, um 1 war ich beim Hausarzt, um 2 habe ich die Röntgenbilder vom Krankenhaus bekommen, um 3 war ich beim Onkologen. Beim Onkologen mitten unter Krebspatienten, dort ist mir Blut genommen worden, dort habe ich die ersten Untersuchungen bekommen. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, Frau Alscher, wie mutig sind Sie? Möchten Sie es genau wissen, was Sie haben oder nicht? Wenn wir es genau wissen wollen, dann kommen Sie morgen früh zur Knochenmarkpunktion und zur Knochenmarksbiopsie. Ich sagte, okay, ich will es wissen, ich komme morgen früh. Das heißt, ich bin an dem Abend ins Bett. Ich wusste, eventuell ein Plasmazytom im Kopf, Zähne hier locker, Hand verletzt, Ellenbogen verletzt, Knie verletzt. Und ich habe dann gesagt, okay, Herr Jesus, ich habe das gestern in mein Tagebuch reingeschrieben. Wenn ich das brauche, damit ich wieder in die tiefe Beziehung zu dir komme, dann ist es okay, du wirst es gut machen. Und ich bin an diesem Abend ins Bett und dann war dieses Psalmwort in mir, nun liege ich hier ganz im Frieden, Vater im Himmel, du bist bei mir. Und genau so bin ich eingeschlafen. Am nächsten Morgen bin ich dann da wieder hin zu dem Onkologen. Er hat diese Testung gemacht und dann dauert es ja erstmal 10 Tage lang, bis man das Ergebnis kriegt. Und dann kam was ganz Erstaunliches in meinem Leben. Ich hatte ja erstmal Ruhe, war krankgeschrieben und irgendwo diese Aufhellungen, diese Stelle auf dem Röntgenbild, eine dunkle Stelle dann sichtbar, war so, dass Gott mir gesagt hat, du musst gar nicht so viel über deinen Krebs nachdenken oder über dieses Plasmazytom. Du weißt noch gar nicht, ob du das hast oder nicht. Aber du hast eine andere dunkle Stelle in deinem Kopf. Über die musst du nachdenken. Und ich wusste genau, was er meint. Es war eine dunkle Stelle, wo ich verletzt war, wo ich nicht vergeben konnte, wo ich nicht loslassen konnte. Und obwohl ich äußerlich so getan habe, als ob, war da etwas in mir, wo ich gegen bestimmte Menschen einfach nicht zum Frieden kam. Und das hat mir Gott gezeigt. Diese dunkle Stelle hat er immer wieder mit dem verglichen. Tja, es war dann so ein Prozess mit mir, wo ich gesagt habe, lieber Gott, und jetzt zeig mir, wie ich das in den Griff kriege mit der dunklen Stelle. Und dann war mir das immer so ein Bild von diesem Plasmazytom. Der Hausarzt hat zu mir gesagt, das kann sein, dass das jetzt gerade im Anfangsstadium ist. Das kann auch ausbrechen. Es kann auch sein, dass es überhaupt nichts ist. Das müssen wir erst mal gucken. Ich musste dann auf jeden Fall zum Radiologen. Jeder einzelne Knochen ist geröntgt worden, um zu schauen, ob dieser Krebs schon in den Knochen ist. Da war aber nichts. Dann kam wieder meine dunkle Stelle. Und Gott hat mir gesagt, weißt du, so wie das mit dem Plasmazytom ist. Dieses Plasmazytom oder diese dunkle Stelle, die kann da einfach sein. Und es passiert gar nichts damit. Oder es kann wachsen und kann sich ausbreiten über deinen ganzen Körper. Und eigentlich ist es eine schwerwiegende Krankheit, die zum Tode führt. Als ich im Internet nachgeschaut habe bei dieser Krankheit, da hat es geheißen, 4 Jahre Lebenserwartung. Und eine Krankheit, die sehr schwer zu heilen ist. Also ich hatte schon ein bisschen was zu verarbeiten. Aber dann war es wieder so, dass mir Gott gesagt hat, die Stelle, die du da in deinem Kopf hast, also diese geistliche Stelle, die, wenn du nicht veränderst, kostet dich viel mehr. Die kostet dich dein geistliches Leben. Die kostet dich die Beziehung mit mir und die kostet dich das, dass ich dich eigentlich für den Dienst einsetzen will, Aber wenn du die Stelle nicht wegmachen lässt, dann kannst du diesen Dienst nicht tun. Ich habe dann gebetet und gesagt, Herr Jesus, zeig mir, wie ich die Stelle wegbringe. Ich wollte ja schon öfter mal wegbringen. Ich weiß ja, dass mich da was belastet, aber ich habe es nicht geschafft, obwohl ich sogar das Vergebungsseminar in- und auswendig kenne. Und dennoch habe ich es nicht geschafft. Und dann hat er zu mir gesagt, lies Tolstoi. Ich weiß nicht, wer dieses Buch von euch kennt. Es gibt ein wunderbares Buch von Tolstoi mit vielen Geschichten. Jeden Tag eine Geschichte. Diese Geschichten, die ich dort las, die waren so tiefgreifend. Und jeden Tag war die Geschichte so, dass ich gedacht habe, die ist jetzt nur für mich geschrieben. Dort, wo ich beleidigt war und wo ich gedacht habe, dass andere Menschen mich beleidigt hätten, habe ich erkennen müssen, dass ich einen ganzen Teil Schuld hatte, dass es so weit gekommen ist. Dort, wo ich Frust hatte, musste ich erkennen, dass es mein Denken war. Mit jeder Geschichte, die ich lesen durfte, musste, war es immer ein Prozess mehr, wo Gott mir gezeigt hat, wenn in dir Unzufriedenheit ist und wenn du etwas gegen deine Geschwister hast, dann musst du in dir selber aufräumen. Für mich war diese Zeit eine sehr, sehr heilsame Zeit. Ich habe viel über mich erkannt, so viel, dass ich manchmal am Abend vor meinem Bett war und geweint habe. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich habe nicht gedacht, dass da so viel in meinem Kopf ist, was nicht in Ordnung ist. Nach außen war ich immer fröhlich, nach außen war ich immer freundlich zu allen und niemand hat es eigentlich wahrgenommen. Aber in mir war dieser Kampf. Und dann hat Jesus zu mir gesagt, und jetzt ist es Zeit, dass du einfach mal loslässt. Du machst viel zu viel. Dein Mann ist Gemeindeleiter, du bist Heimatmissionsleiter, du bist Vorsitzende vom DVG-Bildungszentrum und du bist für die Ausbildung der DVG-Zentralstelle zuständig. Lass einfach los und lass die anderen machen. Vielleicht stehst du ja den anderen im Weg, dass sie ihren Dienst tun können. Das war nochmal ein ganz ordentlicher Prozess, denn eigentlich hat es geheißen, ich muss jetzt den Besen nehmen und muss kehren, und zwar genau dort, wo ich stehe. Und es ist ziemlich schwierig, wenn man dort kehren muss, wo man selber steht. Wenn man seinen eigenen Standpunkt verlassen muss, damit da unten aufgekehrt werden kann. Ich habe den Besen abgegeben und gesagt, Herr Jesus, kehr du und mach du es richtig. Es war dann tatsächlich so, dass mein Mann als Gemeindeleiter und ich als Heimatmissionsleiterin, wir beide unser Amt niedergelegt haben. Die Gemeinde ist darüber sehr erschrocken. Wir haben gesagt, Gott hat uns gesagt, wir sollen kürzer treten und die Gemeinde soll arbeiten, wir sollen das nicht alles tun. Erst war großes Raunen in der Gemeinde. Das kann nicht sein, niemand kann den Heimatmissionsleiter machen, niemand kann Gemeindeleiter machen, wir haben niemanden. Wir haben gesagt, ihr werdet jemanden haben, wir werden das jetzt einfach mal niederlegen, ich werde DVG weitermachen, aber den Rest legen wir nieder. War ein Prozess von etwa 3 Wochen, dann gab es einen neuen Gemeindeausschuss, eine neue Gemeindeleiterin. Und ich muss euch sagen, heute, wenn Gottesdienst ist bei uns, dann stehen da nicht mehr 2 oder 3 vorne, sondern da sind auf einmal 6, 7, 8, 9 Leute, die sich abwechseln und diesen Gottesdienst gestalten. Und ich weiß heute, wir sind viel zu lange im Weg gestanden, weil wir viel zu viel gemacht haben. Und damit meine ich jetzt für alle, die, ich drücke es mal ganz hart aus, von sich aus denken, ohne mich könnt ihr nichts tun, die müssen auf die Seite gehen. Ich glaube, dass ich dieses Paradigma in mir hatte und ich bekenne das hier, dass es so war. Ich habe vielleicht gedacht, ohne mich geht's nicht. Aber Gott hat mir es anders gezeigt. Und seither arbeiten so viele Geschwister in unserer Gemeinde wie nie vorher. Die Geschwister, die vorher Kritik geübt haben, haben jetzt das übernommen und arbeiten in wunderbarer Weise. Ich sitze seit 3, 4 Wochen genüsslich am Sabbatvormittag in der Gemeinde und schau, welche wunderbare Gaben und Fähigkeiten meine Geschwister haben. Wie sie den Gottesdienst leiten, wie sie die Sabbatschule einführen, wie sie Dinge ganz anders machen, wie wir es gemacht haben. Wie sie eine Gemeindesitzung total anders machen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott es so gelenkt hat. Tja, für mich war dann die Frage, warum hat Gott das jetzt alles so gemacht? Wie geht es mit mir letztendlich weiter? Gott hat mir wieder eine neue Geschichte gegeben, eine Geschichte von Tolstoi. Die Geschichte, die ging ungefähr so, also es ist eine ganz lange Geschichte, die kann ich nicht ganz erzählen. Auf jeden Fall, ein Teil der Geschichte war so, dass eine Frau war, die hat einen schmutzigen Lappen in der Hand gehabt und wollte den Tisch abwischen. Und die hat gewischt und gewischt und gewischt und der Tisch, der wurde immer nur verschmiert und immer nur schmutziger. Und dann kam ein junger Mann und der hat zu ihr gesagt, gute Frau, bevor du den Tisch putzen kannst, musst du deinen Lappen waschen. Okay, hatte ich verstanden und ich hatte auch verstanden, dass dieses Lappenwaschen mit mir stattgefunden hat in den letzten Wochen. Mein ganzer Frust, alles Negative ist wie weggespült. Gott hat es alles weggenommen. Der zweite Punkt in dieser Geschichte war, wenn du wirklich Gott dienen willst, dann dürfst du keine Angst haben vor dem irdischen Tod. Hatte ich erst nicht verstanden und dann habe ich nochmal nachgedacht und dann habe ich gesehen, okay, auch dieses Kapitel hat mich Gott schreiben lassen. Als ich konfrontiert war mit der Nachricht von dem Plasmazytom und mit dem, dass ich wusste, dass ich eine dunkle geistigen Fleck in meinem Kopf hatte, da wusste ich, es ist wichtiger, diesen dunklen geistigen Fleck wegzubekommen, als dieses Plasmazytom. Dieses Plasmazytom ist eine fürchterliche Krankheit. Aber das kann man ja nur dieses Leben nehmen, aber nicht das ewige Leben. Der dritte Punkt in der Geschichte von Tolstoi war, wenn du dienen willst, dann darf es sich nicht um dich drehen. Nicht du bist im Mittelpunkt. Und es muss nicht um das gehen, was du willst, sondern es geht um das, was Jesus dir zeigt und es soll um die Ehre Gottes gehen. Das war der nächste Punkt, den es zu lernen gibt. Ich habe gesagt, okay, Herr Jesus, ich möchte dir gern dienen, dann hilf du mir, dass ich so leben kann, dass es dir zur Ehre ist. Und der letzte Punkt in der Geschichte war, wenn es dann so ist, dass Gott in dir lebt oder Christus in dir ist, dann wirst du Freude haben und dann wird diese Freude ganz von alleine überspringen an andere Menschen und du musst dich nicht anstrengen, sondern es wird alles von selber gehen. In der Geschichte habe ich erst ein bisschen geknappert, aber umso öfter, dass ich sie gelesen habe, umso mehr habe ich sie verstanden. Als ich so meine Krankheitszeit hatte, waren ungefähr 35, 36 Tage rum. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns noch eine Auszeit, indem wir eine Woche miteinander wegfahren. Wir sind nach Ägypten geflogen, in die Sonne, für eine Woche, bevor ich wusste, dass ich wieder arbeiten muss. Dann war der 39. Tag meiner Wüstenwanderung. Also ich hatte mir ja gewünscht, 40 Tage Auszeit. Der 39. Tag war und wir wollten auf den Berg Horeb. 10 Gebote. In der Früh habe ich gebetet und gesagt, Herr Jesus, wenn ich heute da oben bin auf dem Berg Horeb, vielleicht kannst du da oben mit mir reden und mir zeigen, wie es weitergehen soll, was du mit mir vorhast und was das Ganze mit meiner Krankheit weiter wird, wie auch immer. Wir haben an diesem 39. Tag auf unseren Bus gewartet, dass wir zum Horeb fahren. Er ist nicht gekommen. Wir waren bis in der Nacht um 1 gesessen, der kam nicht. Am nächsten Tag haben wir den Anruf bekommen, das Katharinenkloster hätte zu oder sind Umbauarbeiten, wir können erst am nächsten Tag. Wir haben gesagt, okay, umso schöner, dann bin ich eben tatsächlich am 40. Tag meiner Wüstenwanderung auf dem Berg Horeb. Wir sind dort hoch und immer noch war ich so in der Erwartung, dass Gott mir am Berg Horeb jetzt sagen wird, wie alles weitergeht. Und wir sind da hochmarschiert auf dem Berg Horeb, mehrere Stunden, nachts um 2 los, bis in der Früh um 6, halb 7, bis zum Sonnenaufgang. Und als wir da oben waren, zum Sonnenaufgang, die letzten 800 Stufen hochgestiegen, war ich sehr gespannt, was jetzt passiert. Aber anstatt, dass da ein richtig schöner Sonnenaufgang kam, war alles mit Wolken verhangen. Da waren Wolken, dahinter ein bisschen Sonnenstrahlen. Und jetzt war ich da gesessen und habe gedacht, jetzt redet Gott mit dir. Es war die Pilgergruppe da oben, die haben gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ich dachte, okay, und jetzt kommt's. Dann kam eine junge Frau neben mich her und sagt, oh, mir ist eiskalt, ich kann es überhaupt nicht mehr aushalten und mich friert so. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir hatten so eine dicke Matte dabei. Da habe ich gesagt, Sie können sich gerne auf unsere Matte setzen. Dann war sie da gesessen, ganz dankbar. Und dann sagt sie, mir ist so schlecht. Hat irgendjemand eine Brechtüte dabei? Dann hat mein Mann eine Plastiktüte aus dem Rucksack raus, haben wir ihr eine Brechtüte gegeben, konnte nichts mehr hören von dem schönen Lied im Hintergrund und von dem Sonnenaufgang. Ich war ja mit der Frau beschäftigt. Und dann hat sie gesagt, also ich kann hier nicht weitergehen, ich muss hier sitzen bleiben. Der Sonnenaufgang war längst vorbei, die ganzen Menschen waren wieder abgewandert und ich saß immer noch da oben mit dieser Frau. Die anderen gingen schon alle längst runter. Dann irgendwann war sie so weit, dass sie sagt, okay, jetzt ist es so, wir könnten jetzt runtergehen. Dann bin ich mit ihr langsam runtergegangen und als wir dann so diese ersten 800 Stufen unten waren, dann sagt sie, jetzt habe ich meine Gruppe verloren. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht und wie ich da wieder runterkomme. Dann habe ich gesagt, Sie können ja mit uns laufen. Okay, dann ist sie mitgelaufen. Und sie ist vielleicht so den halben Weg mitgelaufen und dann auf einmal hat sie gesagt, okay, jetzt weiß ich den Weg, Sie können jetzt weiterlaufen, ich würde jetzt noch gerne alleine laufen. Lassen Sie mich jetzt einfach gehen, ich laufe alleine und vielen Dank für Ihre Hilfe. Als ich unten war, habe ich gedacht, meine Güte, jetzt war ich auf dem Berg Horeb und wollte mit dem lieben Gott reden. Und er hat kein Wort mit mir gesprochen. Ich habe nicht mal das schöne Lied gehört. Und wie ich noch ein bisschen weitergelaufen bin, auf einmal ist mir bewusst geworden, dass Gott sehr wohl mit mir geredet hat und mir gezeigt hat, was meine Aufgabe ist. Er hat mir gezeigt, gib den Menschen, denen es kalt ist und der kein Zuhause hat, einen Sitzplatz. Gib den Menschen, denen es zum Brechen schlecht ist, ob das jetzt im körperlichen oder seelischerweise ist, eine Brechtüte. Sei für ihn da, hör ihn zu und begleite den Menschen so weit, bis er wieder auf eigenen Füßen gehen kann und dann lass ihn einfach los und ich werde ihn den Weg weiterführen. Mir ist dann eingefallen, dieser Text aus Jesaja 58, wo es heißt, brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Ein paar Tage später bin ich wieder ins Büro zur Arbeit. Das Erste, was mir dort begegnet war, ich habe gearbeitet, es kommt jemand rein, ein Mann mit 50 Jahren etwa, er war fix und fertig, er hat geweint und er sagte, ist hier jemand, mit dem ich reden kann? Ich sage, ja, Sie können hier gerne kommen. Und dann hat er mir erzählt, dass er die ganze Nacht gespielt hat, dass er arbeitslos ist, das war der Erste, er hat sein Geld gerade bekommen und er hat die ganze Nacht über sein ganzes Geld verspielt. Er hat keinen Pfennig mehr für die kommende Woche, für das kommende Monat und er hat geweint wie ein kleines Kind. Und dann hat er mir gesagt, er möchte so gern eine Beziehung zu Gott haben, aber er ist einfach so, dass er es nicht auf die Reihe kriegt und dass er so viel falsch macht, dass er auch noch ein Verhältnis hat mit einer bekennenden Christin, dass ihn das so belastet und dass er immer tiefer hineinkommt und nicht rausfindet. Dann wusste ich, okay, das ist der Erste, wo du das tun sollst. Ihm dein Ohr schenken, ihn begleiten, so lange, wie er dich braucht, bis er wieder auf eigenen Weg gehen kann. Eine Woche drauf hatte ich einen Vortrag in Gundelsheim, wo ich geboren bin. Dort, wo ich vor 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten bin, wo das ganze Dorf entsetzt war, dass ich die Kirche verlassen hatte. Dort hatte ich einen Vortrag. Normalerweise kommen da 30 Personen zu diesem Vortrag. Ich habe dort über Burnout gesprochen. Es kamen 150 Frauen. 150 Frauen, die beim Vortrag drin gesessen sind, die teilweise geweint haben, weil sie sich gesehen haben an dem, wo sie betroffen sind. Und nach dem Vortrag kamen eine ganze Reihe von verschiedenen Frauen aus der evangelischen Kirche, aus verschiedenen Ortsgemeinden, die mich gebeten haben, dass ich zu Vorträgen komme in der Kombination von Gesundheit und Glaube. Zu Frauenfrühstück, zur MS-Gruppe, zur Diakonie und nochmal zu zwei anderen evangelischen Kirchen. Für mich war das so die Antwort von Gott, wo er sagt, okay, da ist dein Auftrag. Lass du jetzt mal deinen Geschwistern in der Gemeinde diese Arbeit, diesen Dienst tun. Die machen den wunderbar. Und mach du den Dienst, wo ich dich hinschicke. Und erzähl den Menschen von dem, was du gelernt hast. Von der Gesundheitsbotschaft und von dem Glauben und der Befreiung durch Jesus Christus. Ich habe für mich das in einer sehr schweren Zeit erleben dürfen, alles aber auch in einer sehr schönen Zeit. Diese Zeit seit dem 2. Dezember, bei dem, was alles passiert ist, mit dieser Diagnose, mit all den Sachen, hat mich wieder ganz, ganz eng in die Beziehung zu Jesus geführt. Und heute ist es für mich so, dass ich wieder sagen darf, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich drücke es aus mit dem, wie es Apostel Paulus ausgedrückt hat. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich darf heute wieder sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Am Donnerstag, vorgestern, war ich noch einmal beim Radiologen. Ich bin noch einmal geröntgt worden, um zu schauen, was denn das ist mit meinem Plasmazytom. Und ich habe wieder Blutwerte abgegeben und das ganze Spiel ging wieder von vorne los. Dann kam die Radiologin heraus, zeigt mir mein Bild und sie sagt, Frau Alscher, das, was Sie hier haben auf dem Bild, hat mit einem Plasmazytom überhaupt nichts zu tun. Das ist eine paktionische Granulation, etwas ganz Normales. Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wer Ihnen mit diesem Röntgenbild diese Diagnose gegeben hat. Ich weiß, wer mir diese Diagnose gegeben hat. Und ich mache diesen Arzt, der mir diese Diagnose gegeben hat, keinerlei Vorwurf. Denn ich habe gebetet, Herr Jesus, gib mir das, was ich brauche, damit ich wieder gereinigt bin und dass ich wieder diese tiefe Beziehung mit dir haben kann. Und wahrscheinlich habe ich so knallhart gebraucht, dass ich diese Konfrontation, diese Auseinandersetzung gebraucht habe mit einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung, damit ich tatsächlich umgedacht habe. Ich habe viele, viele Untersuchungen bekommen, auch vom Gehirn, CD und Röhre und wie auch immer. Ich habe alle Ergebnisse vorgestern bekommen. Es ist alles total in Ordnung, alles total gesund. Und heute darf ich auch sagen, meine Beziehung zu Jesus ist wieder gesund. Und ich weiß nur, wenn wir diese Beziehung zu Jesus und die Beziehung zu unserem Bruder und zu unserer Schwester und zu jedem anderen Menschen in Ordnung bringen, dann kann diese Friede und diese Freude in uns einkehren und dann können wir diesen Dienst für Jesus tun. Dann wird er uns gebrauchen und dann wird es wahr werden, dass wir sagen, wenn ich rufe, dann hört er. Wenn ich bitte, dann gibt er Antwort und dann führt er uns. Und ich bin gespannt, was in der Zukunft kommt, was Gott tut. Ich wünsche uns allen von ganzem Herzen, dass jeder von uns sagen kann, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen.
Dankeschön, Gerlinde. Und ich denke, wir haben verspürt, Dienst ist nicht gleich Dienst. Und wenn unser Konferenzmotto lautet, den Weg frei machen, dann hat das auch oftmals sehr viel damit zu tun, dass wir selbst frei gemacht werden müssen. Auch manches Mal von unseren eigenen, sehr emsigen Vorstellungen. Peppo, der Straßenkehrer, hat es also deutlich zum Ausdruck gebracht. Pause machen, durchatmen und dann den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt unter diesem Stichwort aber zu stellen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder wie es Gerlinde jetzt zum Schluss ausgedrückt hat, ich lebe aber nur nicht ich, lebt Christus in mir. Gerlinde, herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass du die Einladung angenommen hast, als wir dich angerufen haben. Und ich habe auch zwischendrin dann einmal gesprochen und auch einen E-Mail-Verkehr gehabt. Da war gerade die Situation mit den Zähnen. Und sie hat gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie reden kann. Es ist alles in Ordnung gekommen. Wir haben gesagt, bleiben wir ruhig, es ist noch etwas Zeit hin. Und die 40 Tage haben gut getan. Und 40 Tage sind immer wiederum wichtig, in die Ruhe zu gehen, um aus der Ruhe aber zu dienen. Befreit zu werden zum Dienst am anderen benötigt immer wiederum auch das Befreitwerden von eigenen fixen Vorstellungen, um den anderen wirklich so zu sehen, wie er ist, und dass wir auch Jesus unsere Hände, unsere Ohren, unseren Mund und unsere Füße leihen. Wir haben ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, Gerlinde. Aus der Schweiz. Einfach ein wenig zum Genießen, okay, zum Mitnehmen.
Ja.
Und es war schön, dass ihr in unserer Mitte wart und uns erfreut habt.
Okay.
Es war mehr als nur ein Thema. Es war Echtheit dahinter. Es war eine Auseinandersetzung mit einer Lebenssituation. Wie jeder Einzelne sie auch von uns hat, gehen wir ehrlich mit uns selber um und mit dem anderen und dabei auch Gott nie aus den Augen zu verlieren. Alles Liebe und Gottes Segen.
Vielen Dank. Dankeschön.